Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Das Thema unserer letzten Folge, das war die Fehlerkultur. Wir haben darüber gesprochen, wie man mit Fehlern umgeht, die während des Vergabeverfahrens passieren. Sowas kommt immer wieder mal vor. Es gibt Fehler, die dazu nötigen, das Vergabeverfahren dann nochmal neu zu starten vielleicht sogar. Es gibt aber auch Fehler oder Veränderungen, die sich dann erst im Laufe des Vertrags zeigen, also im Laufe der Vertragsausführung zeigen. Und wir wollen heute einfach mal schauen, wieder mal so ein bisschen überblicksartig, ganz kompakt. Was sind denn eigentlich die Steuerungsmöglichkeiten, die man hat während eines laufenden Bauvertrags? Wir wollen mal schauen, was kann man da tun, um Leistungen zu ändern, anzupassen, vielleicht auch damit Fehler zu korrigieren. Und da würde ich gleich mal beginnen mit VBB Paragraph 1 Absatz 3. Das ist so die zentrale Norm, wenn es um Änderungen geht. Da steht nämlich drin, Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Roman, vielleicht mal ganz zu Beginn der Begriff Bauentwurf, das ist immer sowas, wo man sich drüber streiten kann, was ist damit gemeint? Vielleicht kannst du das kurz nochmal erläutern.
Also das ist klingt so nach einem planerischen Element. Man könnte schon fast an die Entwurfsplanung denken, aber das ist tatsächlich damit nicht gemeint. Gemeint ist im Grunde das gesamte Bausoll. Also das, was der Paragraph 1 im Ganzen ja auch regelt, die geschuldete Leistung. Also sprich eine Änderung dieser geschuldeten Leistung, unabhängig davon, wie groß oder klein, das tue ich mir schwer, ich möchte jetzt noch nicht in die Beispiele gehen, das machen wir vielleicht gleich zum Abgrenzen, unabhängig davon, wie groß oder klein diese Änderung ist, wenn es denn aber der gleiche Entwurf im Wesentlichen bleibt. Das heißt also, eine Änderung ist nicht, ich mache aus einem Bauvorhaben, das vielleicht einen Kindergarten hätte werden sollen, jetzt ein Laborgebäude. Das wäre keine Änderung des Bauentwurfs mehr. Das wäre davon nicht umfasst, weil das Objekt nicht mehr ein Kindergarten wäre.
Und der typische Anlass solcher Änderungen kann eben auch sein, dass man feststellt, hoppla, da ist mir was falsch vielleicht in die Pläne reingerutscht, da muss ich vielleicht was korrigieren, möglicherweise stellt sich heraus, dass auch der Nutzer noch anderen Bedarf hat. Also alles das kann da mit reinfallen und dann heißt das jetzt zunächst mal, ich kann als Auftraggeber solche Änderungen, die sich in einem gewissen Rahmen bewegen müssen, wie du schon gerade erwähnt hast, Roman, einfach mal eben einseitig vorgeben. Klingt jetzt mal ganz banal. Ist es wirklich so einfach und banal?
Ja, eigentlich ja. Also es ist eine große Besonderheit der VBB, bis wir im BGB das Bauvertragsrecht bekommen haben. Seitdem gibt es dort auch ein Anordnungsrecht. Da wollen wir gar nicht so tief drauf eingehen. Das ist durchaus etwas komplizierter und auch nicht ganz so gut handelbar für den Auftraggeber, wie das, über das wir jetzt in der VOB reden. Aber die VOB hatte das immer als ganz große Besonderheit und hat es nach wie vor in diesem Umfang, dass der Auftraggeber, ja, ich würde fast sagen grenzenlos, Roman hat ja gerade schon ein paar Einschränkungen genannt, aber in ganz, ganz großem Umfang am Bauentwurf rumbasteln darf. Und ich meine, es ist fürs Bauen, glaube ich, insgesamt notwendig. Es ist deswegen notwendig, weil die Planungen nie perfekt werden. Ob das generell nicht geht oder ob man es einfach nicht schafft, lasse ich mal dahingestellt. Aber jedenfalls bei Sanierungen ist es ganz offensichtlich, da kann ich nicht wirklich wissen, was sich hinter Wänden verbirgt, wie Bausubstanz noch ist, wenn ich irgendwas öffne. Da muss ich irgendwann nachsteuern. Und auch bei Neubauten ist es durchaus schwierig, das sei den Planern auch mal zugestanden, auch wenn man sagen muss, theoretisch müsste es eigentlich möglich sein, perfekt zu planen, aber jede Kollision von irgendwelchen Gewerken komplett im Blick zu haben, ist halt nicht ganz so einfach. Und dann muss ich irgendwann nachsteuern und diese Möglichkeit habe ich. Und das sind am Ende, was du gerade gesagt hast, diese Planungsfehler, diese Planungsschwächen vielleicht auch, auf die ich reagieren muss. Und diese Möglichkeit gibt mir die VOBB. Und sie gibt mir auch die Möglichkeit, du hast ja auch schon angesprochen, wenn sich jemand einfach was anderes wünscht. Das ist etwas, was uns auf den Baustellen häufig ärgert, wenn ein Nutzer erst sagt, ich möchte A und dann später will er B, weil, und das ist, glaube ich, der wichtigste zweite Punkt, dieses Anordnungsrecht kommt ja nicht ganz Ja, ohne Ausgleich, denn es hängt dann ganz schnell der Anspruch nach 2 Absatz 5 dran und der Auftragnehmer bekommt natürlich die Mehrkosten, die dadurch entstehen, vergütet. Und in der Nachtragssituation, kann man ganz offen sagen, wird es für den Auftraggeber selten so günstig wie in der grundlegenden Ausschreibung.
Also du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt ein. Man darf eben nicht nur die Änderung hier sehen, man muss auch die Auswirkungen sehen. Das wirkt sich finanziell aus, das kann auch sehr teuer werden. Da gehen wir heute gar nicht so tief drauf ein. Wir wollen erstmal so die Steuerungsseite anschauen. Vielleicht können wir in einer der nächsten Folgen dann nochmal die Auswirkungen auch so ein bisschen kompakter betrachten. Zu Absatz 5, das ist eben die Norm, die man sich eigentlich neben den Paragraph 1 Absatz 3 daneben schreiben sollte, weil das die Rechtsfolge dessen einfach ist. Würde ich aber mal jetzt hier einfach so stehen lassen und lieber mal weiterschauen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, steuernd einzugreifen. Also wir haben jetzt mal so die Änderung dessen, was schon vorhanden ist, gerade besprochen. Und dann kann man weiterlesen in Paragraph 1 Absatz 4. Da klingt es dann ganz anders. Da geht es dann plötzlich um nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden. Und da steht eben drin, die hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Also hier geht es jetzt genau um das, was sich von den Dingen, die im Bauentwurf drin stecken, eigentlich unterscheidet, nämlich um das, was noch nicht vereinbart ist. Also ich möchte eine Sache zusätzlich haben, eine zusätzliche Leistung. Was wären denn das so für typische Fälle? Was kommt dir da regelmäßig unter, Roman?
Also das sind üblicherweise Schnittstellenleistungen, die vergessen wurden. Es ist ja nicht beliebig. Es heißt ja nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden. Also nicht irgendwas Zusätzliches, was ich möchte, sondern etwas, was erforderlich ist, um zu dem Werkerfolg zu kommen, den ich immer im Sinn hatte. Also jetzt so ganz typisch, vielleicht eine Abdichtung. Vielleicht habe ich irgendeinen Übergang von einem Bauteil zum anderen planerisch übersehen. Vielleicht habe ich, weiß ich nicht, irgendwelche Befestigungen übersehen, irgendwas, was aber zwingend erforderlich ist, weil es anders nicht geht. Das wird auf jeden Fall eine solche Leistung sein. Und da sieht man ja an der vielleicht etwas irritierend umgedrehten Formulierung, dass hier der Auftragnehmer sich nicht grundsätzlich nicht dagegen wehren kann. Es wird in gewisser Weise von der VBB vermutet, dass solche Leistungen der Auftragnehmer on top macht, weil sie ja zu dem gehören, was er ohnehin tun soll. Es ist der Werkerfolg, der nötig ist. Es ist nur ein Teil davon vergessen. Also jetzt ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt ganz viele Türblätter habe, aber ich habe die Drückergarnituren oder die Beschläge im Ganzen alle vergessen, dann ist naheliegend, dass die natürlich erforderlich sind, weil ohne kann ich die Tür nicht einbauen. Oder ohne die Zarge. Also wird die Zarge eine typische Leistung sein, die in die Richtung fällt.
Also man kann mal ganz platt sagen, bei Absatz 3 geht es um Fehler, die ich korrigiere, die schon drin sind, die ich sozusagen verbessere und damit Änderungen vornehme. Und 1 Absatz 4 heißt, ich habe was vergessen. Oder es kommt halt noch was obendrauf, was bisher nicht drin ist. Das ist eigentlich so die ganz einfache Unterscheidung, die man hier anwenden kann. Aber du hast es eben schon gesagt, es muss was sein, was zur Ausführung der Leistung notwendig ist. Und der Betrieb muss darauf eingerichtet sein. Der Betrieb des Auftragnehmers, der das Ganze auszuführen hat. Das heißt also, ich habe schon gewisse Grenzen und kann es nicht beliebig irgendwas zusätzlich mit anordnen. Wo würdest du denn sagen, Thorsten, ist hier so eine Grenze, wo man wirklich aufpassen muss? Also wo bin ich denn sehr schnell eigentlich in einer ganz anderen Leistung drin, die dann nicht mehr unter den Satz 1 hier fällt?
Wir haben als allererstes das offensichtlichste Thema. Wenn wir Leistungen vergeben an einen Auftragnehmer, der für derartige Gewerke überhaupt nicht ausgestattet ist. Ich denke, jetzt machen wir es ganz simpel. Wir nehmen einen GU-Auftrag. Jemand soll etwas bauen und oder andersrum, wir machen jetzt einen Rohbauer. Der Rohbauer soll das Gebäude bauen und irgendwann merken wir, wir haben ja den Dachdecker vergessen. Und dann sage ich, naja, ich habe ja schon einen Rohbauer draußen, ich habe einen Schreiner, ich habe einen Maler, soll doch einer von denen noch das Dach decken? Da muss ich dann sagen, das passt einfach nicht. Ich brauche einfach den Dachdecker und kann nicht irgendjemand mit etwas beauftragen, was er gar nicht kann. Also ich glaube, das ist aber auch eine Grenze, die drin ist. Spannend wird die Frage, die wir in der Praxis auch manchmal diskutieren, aber auf die es dann letztlich doch wieder eher selten ankommt, ob damit auch gemeint ist, ob die punktuelle Leistungsfähigkeit gemeint ist. Das heißt, einerseits hat er gerade genug Personal, um das Ganze eben noch mitzustemmen, weil es kann ja sein, dass ein Unternehmen komplett ausgelastet ist und er hat einfach niemanden, den er on top packen kann. Und vielleicht auch die Frage, wenn die Zusatzleistung das Ganze dann vom Gewicht her so sehr erhöht, dass es dann einfach seine Größe des Unternehmens übersteigt. Aber das sind zwei Probleme, die sich in der Praxis aus einfachen Gründen nicht stellen. Denn dann holt sich notfalls der Auftragnehmer einen Nachunternehmer dazu, weil er bekommt es im Regelfall ja dann in diesem Fall über 2 Absatz 6 relativ gut vergütet, weswegen sich Auftragnehmer selten dagegen wehren, durch Anordnung einen zusätzlichen Auftrag zu bekommen, sondern der Streitpunkt ist dann allenfalls, wie viel Geld dafür zu zahlen ist. Und deswegen ist es eine Vorschrift, die auf dem Papier, würde ich sagen, sehr geduldig ist, die auch absolut sinnvoll ist, weil es soll niemand ja Leistungen bringen müssen, die er schlicht nicht kann. Wäre ja auch für den Auftraggeber eigentlich nicht sinnvoll. Aber in der Praxis spielt bei mir das Ganze weniger eine Rolle. Weiß nicht, Roman, bei dir denke ich auch.
Ist ganz genauso, hätte ich nichts zu ergänzen. Das ist eigentlich eine Unterscheidung und eine Fallgruppe, die so keine große Rolle spielt.
Du hast ganz kurz schon, Thorsten, den 2 Absatz 6 gerade eben erwähnt. Das ist eben wieder die Kehrseite der Medaille sozusagen, die Rechtsfolge. Aus dieser Regelung ergibt sich dann die Mehrvergütung, die verlangt werden kann. Auch das wollen wir bloß mal so erwähnen. Da gehen wir mal gesondert drauf ein. Jetzt würde ich gern zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf den Satz 2 werfen, der sich da in Paragraph 1 Absatz 4 befindet. Da steht nämlich drin: Andere Leistungen können dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden. Roman, was heißt das denn jetzt eigentlich?
Das ist eigentlich eine völlige Banalität, denn das heißt, ich muss mich vertraglich einigen, wenn ich was möchte, was vertraglich noch nicht geregelt ist. Die Besonderheit war da schon angesprochene Absatz 3 und der Absatz 4 Satz 1. Und der Absatz 4 Satz 2 ergänzt das jetzt für die Leistungen, für die ich eben kein Anordnungsrecht habe. Und das sind entweder Leistungen, die für den Werkerfolg nicht nötig sind, also irgendwas on top, was aber nicht nötig ist, um das zu errichten, was ich vorhatte, oder Leistungen, auf die der Betrieb nicht eingerichtet ist, wo er seinen Nachunternehmer bräuchte. Und das hat eine ganz spannende Folge, weil das, wenn man es zu Ende denkt, natürlich auch eine vergaberechtliche Seite hat. Weil diese sogenannten Anhängeraufträge zum einen ja im Paragraph 2 keine entsprechende Regelung finden. Da muss ich mich einigen. Das steckt auch in der Zustimmung mit drin. Und ich habe die vergaberechtliche Seite unterschwellig, ganz einfach, 22 VBA. Naja, da steht ganz klar drin, ich darf Änderungen an unterschwelligen Verträgen vornehmen, außer es sind die nach § 1 Absatz 4 Satz 2. Da gilt Unterschwellenvergaberecht. Und wenn wir in den § 22 EU-VBA schauen, der ist wortgleich mit 132 GWB und der führt uns genau wieder zu den, komplizierten Regelungen, wie ich Aufträge erweitern darf.
Ja, also das waren jetzt mal so die wichtigsten Punkte, die man wissen muss, wenn es darum geht, während einer laufenden Baumaßnahme Änderungen vorzunehmen, Erweiterungen vorzunehmen. Dann schaut man idealerweise in § 1 Absatz 3 und 4 nach. Mit den Rechtsfolgen, wie gesagt, wollen wir uns demnächst nochmal befassen. Soweit erstmal unser kleiner, kompakter Blick auf diese Regelungen. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.